Das Thema, was jetzt ansteht, Sie sehen Sie auf dem Zettel, ist, dort geht es um die Weisen des Betens. Ich will jetzt nicht die Weisen des Betens darstellen, die dort Ignatius jetzt durchgeht. Er sagt, man soll sich orientieren an den fünf Sinnen oder an den zehn Geboten oder am eigenen Atem und dies und jenes, was man auch sonst kennt, sondern ich möchte etwas sagen über das Gebet als menschlichen Grundakt. Meine These heißt, dass ohne den Geist des Gebetes und die Grundhaltung des Gebetes es keinen humanen Umgang mit unserer Endlichkeit gibt. Das möchte ich als These belegen. Dahinter steht nochmal der Gedanke, dass eine Religionsphilosophie und eine Theologie so viel wert ist, wie sie dem Gebet dient. Denn Religion ist nicht irgendwas, sondern Religion ist ein Bezug auf Gott. Und die drückt sich am deutlichsten im Gebet aus. In sehr vielen Formen von heutiger Religiosität geht es nicht ums Gebet, sondern geht es dann um die Meditation. Aber die wird jetzt so verstanden, dass man sagt, das Gebet ist was für die primitiveren Leute, weil man meint, Gott wäre gegenüber und man steht ihm gegenüber und man kann ihn anreden. Und dann nochmal der Punkt, dass das Wort Gebet ja in vielen Sprachen schon sprachlich zusammenhängt mit Bitten und das gehört sich schon gar nicht, sondern muss man einfach eben so nur meditieren, während es gerade biblisch-christlich andersherum ist. Dort steht die Meditation im Dienst des Gebetes. Auch die Meditation, die Ignatius vorlegt, und die führen darauf hin, dass man am Ende der Meditation dann geläutert, geöffnet, wacher beten kann. Dass das eigentlich gemeint ist. Das ist eine wieder unserer Grundentscheidungen, über die wir nachgedacht haben heute Vormittag, dass das hineingehört. Entwerfe ich das also als irgendeine Form, mich hinein so in den Weltlauf zu geben und aufzulösen, oder geht es genau um dieses Gegenüber? Und das möchte ich Ihnen versuchen deutlich zu machen. Und mir scheint, dass die sichtbarste Gestalt von Endlichkeit und Begrenztheit die Zeit ist. Bei Hegel heißt das, das Zeitliche ist, in dem es ist, schon nicht mehr. Und das ist auch so, die meisten Leute, wenn man die fragt, wenn man uns fragt, würde normalerweise auch das als erstes einfallen, verfällt einem bei Zeit ein, sie vergeht. Während ich meine, ehe sie vergehen kann, muss sie erst auf einen zukommen. Dazu müsste man erst mal darüber nachdenken, dass man sie sich ja nicht nehmen kann, sondern dass man sie nur kriegt, um sie dann sich zu nehmen für etwas oder jemand, wo das hineingehört. Also möchte ich von dort her ausgehen und sagen, wie ist dieser Umgang, was hat jetzt mit dieser Zeit, die den Menschen bedroht, weil sie immer befristet ist, weil sie ihm vergeht, und ein Wesen, was Zeit hat, hat natürlich immer zu wenig Zeit. Das gehört auch zur Zeit dazu, genau wie man zur Entscheidung immer zu wenig Zeit hat. Das ist ja das Belastende, wenn man sagt, ich könnte das hin und her und überall überlegen. Nein, geht nicht, man ist immer unter Zeitdruck nochmal. Auch das gehört zu einer Phänomenologie der Entscheidung, die ich ja hier nicht im Ganzen ausgebreitet habe, nur eine ganze Vorlesung dazu gehalten. Und das also aufnimmt und machen würde. Und so setze ich also ein und sage, ich will jetzt sprechen also über das Verhältnis zur Zeit und meine, da sei der erste Punkt, mit dem man zu tun hätte, als endliche Wesen, dass wir eine Herkunft haben. Das ist ja schon mal ein Punkt, die Vergangenheit ist das, was die Leute in der Regel auch so beim darüber nachdenken, wenn man guckt, auch im Zeitdenken am meisten belastet, weil ja die Vergangenheit nicht mehr geändert werden kann. Die ist ja passiert, erst direkt, wenn man noch so dran denkt, wie man das früher so bürgerlich sagte, eine Frau mit Vergangenheit oder so etwas. Nicht? Also was steckt da alles nochmal drin oder so? Nicht? Also Vergangenheit heißt ja, man hat immer schon gelebt, das kann man fundamental so ausdrücken, wer anfängt, hat immer schon angefangen. Beim Anfang ist man nie dabei. Es ist immer erst ein Danach. Sonst könnte man denken, oh, Anfang, ja, ich fange an. Nein, das ist überhaupt das Problem. Was heißt denn anfangen? Also ich fange an. Wenn ich noch gar nicht da bin, kann ich dann sagen, ich fange an. Soll man sagen, mich fängt es an? Wie macht man das eigentlich? Nein, man merkt immer, dass man schon angefangen hat. Das ist beim Schnupfen so und beim Verliebtsein und bei allen möglichen Dingen. Wenn man es merkt, ist es schon passiert. Also der Anfang liegt immer schon hinter uns. Wer, das habe ich mal für mich so auf diese kurze Formel gebracht, wer anfängt, hat immer schon angefangen. Das ist immer schon drin. Das heißt, das kann ich mich nicht mehr, da kann ich nichts ändern. Die Frage ist, wie verhalte ich mich zu dem Unabänderlichen? Und das ist in meinen Augen auch ein ganz wichtiger Punkt von Freiheit. Das ist auch wieder nicht jedem klar, die meinen, Freiheit heißt nur, wo ich was ändern oder tun oder machen oder kreativ anfangen kann. Wenn ich sage, Freiheit zeigt sich ganz entscheidend in unserer Einstellung zu dem, wo wir nichts machen können. Zum Beispiel zum Tod, sterben müssen wir alle. Die Frage ist, wie stellen wir uns dazu? Und so zeigt es auch Freiheit, wie gehe ich mit meiner Herkunft um? Und da ist ja die Hauptfrage jetzt für den Menschen, das fragt er nicht theoretisch, sondern warum fragt er das? Weil er nämlich fragt, kann ich mich denn bejahen oder annehmen? Kann ich sagen, dass es gut ist, dass es mich gibt? Das ist eigentlich die Frage, um die es geht dabei, die da drin steckt. Ist es gut, dass es mich gibt? Kann ich dazu Ja sagen? Kann ich mein Leben akzeptieren? Und das Problem ist, dass man das Leben nur akzeptieren kann, wenn man es akzeptabel findet. Auf der anderen Seite ist aber so, man kann nur akzeptabel finden, was man schon prinzipiell akzeptiert. Das ist genau diese Verschränkung, von der wir schon ein paar Mal geredet haben, wo ich sage, es geht nicht um aktiv oder passiv, sondern es geht genau um diese Form des Mediums. Ich lasse mir geschehen, ich lasse mir gefallen, ich lasse mich überzeugen, dieses Element, was wir dort hatten, weder reine Aktivität, dass ich was mache, noch Passivität, dass ich bloß erleide, sondern wie gehe ich mit dem um, was mir begegnet. Wir haben gesagt, im Deutschen muss man das grammatisch etwas kompliziert ausdrücken mit dem Lassen. Ich lasse, aber wir haben Wörter, die das machen ohne Lassen. Zum Beispiel dulden ist so ein Wort. Sie können niemand dulden machen. Sie können jemand leiden machen. Aber dulden muss er selbst. Allerdings nur, wenn er was von ihnen zu leiden kriegt. Sonst kann er auch nicht dulden. Aber dulden ist genauso ein Wort, und das gehört ja auch hin in unsere Tage. Jesus hat das erduldet, nicht bloß erlitten. Leiden ist reine Passivität. Dulden heißt, dass ich in einer bestimmten Weise mit dieser Passivität umgehe. Das ist eine ganz andere Struktur, die dort hineinkommt. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mir gefallen, ich lasse, wo diese Bestimmung mit hineingehört. Also solche Wörter haben wir, in die das hineingehört. Und jetzt die Frage, wie gehe ich also mit meiner Vergangenheit, meiner Herkunft um, so dass ich sie akzeptabel finde. Und da meine ich, leuchtet ein, wenn wir bloß aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt wären, ist das eigentlich für ein denkendes Freiheitswesen nicht akzeptabel. Und das erklärt auch in meinen Augen die schon mehrfach angesprochene Selbsthassstruktur von so vielem an zeitgenössischer Anthropologie, eine Anthropologie ohne Gott, wo der Mensch sich dann eigentlich nur verachten kann, wenn er meint, er sei eigentlich nur so ein solches Produkt, so zufällig hier hineingefallen, das ist eigentlich unter seiner Würde. Und dann mag er sich selber nicht und die anderen nicht. Und dann haben wir die ganzen Probleme, die da rauskommen, was überhaupt die Probleme der Nächstenliebe sind. Nicht? Man selbst kann sich nicht leiden und liebt dann den anderen wie sich selbst. Also man gucken muss, wie soll das da eigentlich weitergehen in der Struktur. Und da behaupte ich nun, die einzige Form, wie man sein Leben akzeptabel finden kann, ist, dass man glauben kann, dass man es akzeptieren kann, aber jetzt bitte auf Deutsch, akzeptieren heißt annehmen. Annahme, und da verweise ich auf eine kleine, ganz kostbare Schrift von Romano Guardini, sind 40 Seiten, die Annahme seiner selbst. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem des Menschen, vor allen Dingen, so, seit wir etwas freier leben als in früheren Zeiten, wo alles einfach passierte und man das einfach hinnahm. Problem der Neuzeit und der neuesten Zeit, dass der Mensch sich fragt, kann ich mich, kann ich das Leben, kann ich die Welt annehmen? Was ist nun das Besondere bei dem Wort annehmen? Das, was im Titel so nicht sichtbar wird, den hat Guardini so knapp gefasst, damit es eben in den Titel geht, das Besondere bei annehmen ist, zu anderen Ausdrücken, dass ich nicht fertig bin mit dem Satz, wenn ich sage, ich nehme mich an. Ich kann sagen, ich suche mich. Ich kann sagen, ich finde mich, aber der Satz, ich nehme mich an, ist zu wenig, weil ich nach der Grammatik eigentlich fragen muss, von wem nehme ich mich an? Das heißt, sprachphilosophisch gesprochen, habe ich bei Wörtern wie Selbstsuche, Selbstfindung, Selbstverwirklichung eine zweistellige Beziehung. Ich, mich. Ich suche mich, ich finde mich und habe ich mich gefunden und dann frage ich mich, lohnt es sich zu bücken? Also so dieses Problem, was sich dann da stellt. Aufnehmen geht auch noch. Ich nehme etwas auf. Darum gibt es einen Aufnehmer, mit dem nimmt man das Wasser und den Dreck auf. Nicht aufnehmen geht. Aber annehmen geht nur, ich nehme mich an von jemand. Das ist eine dreistellige Relation. Ich, mich von jemand. Damit hat sich aber die ganze Sache fundamental geändert. Denn bei einer zweistelligen Relation gucke ich auf das, was ich dort annehme. Und da haben wir den Punkt, das haben wir schon angesprochen, da haben wir gesagt, eigentlich hätte man was Besseres verdient, als ausgerechnet sich und so, das hatten wir schon gehabt, dass man sagt, wie kann man mit sich da auskommen. Beim Annehmen gucke ich nicht auf mich, sondern auf den, von dem her ich mich annehme. Deswegen hat ja die Hildegard Knef damals ihre Autobiografie genannt, der geschenkte Gaul. Mit dem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, sondern guckt man auf den, der mir den Gaul schenkt. Denn der eigentliche Wert eines Geschenkes ist nicht der Preis, sondern dass es geschenkt wird. Das heißt, der Maßstab liegt ganz woanders. Auf Person hin drückt das Guardini mit dem Wort aus, der Person kommt eine Sinnbedeutung zu, die ihr Seinsgewicht übersteigt. So hat er das mal formuliert. Der Person kommt ein Sinngewicht zu, das ihr Seinsgewicht übersteigt. Wir sind also ein begrenztes Wesen mit begrenzten Qualitäten und Möglichkeiten, mit massiven Grenzen. Zugleich sind wir nochmal gemeint als eine Gabe Gottes an uns selbst und an anderen, an die Welt. Und eine Gabe bemisst sich nicht nach dem, was sie ist, sondern als was sie gemeint ist vom Geber. Und deswegen gehört da dieser wunderschöne Satz hinein, finde ich, von Franz von Baader, ein Freund von Hegel damals, Philosoph auch in München, der gesagt hat, Dankbarkeit heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Ich gebe etwas, darin gebe ich mein Geben, darin gebe ich mich als Gebenden, darin gebe ich mich selbst. Wir hatten das auch schon angesprochen. Und das gehört hier, und von dort her sage ich, ich kann mich also nur annehmen, wenn ich mich schon angenommen habe, habe ich mich aufgrund einer Deutung meines Daseins und die Gesamtdeutung von vorliegenden Tatsachen, nenne ich Glaube. Philosophisch ist das jetzt gemeint. Ich entwickle hier nicht theologisch so einen Glaubensbegriff, anhängen an oder sich gründen auf. Ich meine mit Glaube auch nicht Vermutung, sondern ich meine mit Glaube, ich sage es nochmal, die Gesamtdeutung von Fakten. Ich habe zum Beispiel ein Blatt Papier vor mir, da sind lauter Spuren drauf, die könnten ja auch von Fliegen stammen. Und das lese ich, die Franzosen sagen Lektüre, für das, was ich hier Glaube nenne. Das lese ich in einer bestimmten Weise, nämlich als einen beabsichtigten Text an mich hin und dem ich auch vertraue oder glaube. Also Glauben heißt eine Gesamtdeutung von vorliegenden Fakten. Ein anderer Mensch tut das und jenes und die Frage ist, wie deute ich das? Der andere zwinkert zum Beispiel mit den Äugelein und tritt mich auf den Fuß. Wie interpretiere ich das? Man kann nicht jeden Fußtritt gleich als eine Liebeserklärung interpretieren. Vielleicht war es einfach bloß zu eng, nicht? Aber wenn der eine dem anderen das ganze Schienbein marmoriert und der merkt immer noch nichts, dann finde ich es unanständig, nicht? Also ab wie vielen Fußtritten ist es denn Liebe? Schwer zu sagen, nicht? Also, aber ohne irgendwelches Augenzwinkern und Fuße treten, merkt man es überhaupt nicht. Und dann ist man tot und hat man nur platonisch geliebt. Also das kann es nicht sein. Ne? Also Glaube heißt die Gesamtdeutung von vorliegenden Fakten. Ich brauche Gründe und Argumente für meine Deutung. Aber es leuchtet sofort ein, dass keine Auslegung und keine Deutung von Fakten sich aus den Fakten heraus als die einzig mögliche Deutung beweisen kann. Ich kann alles immer noch mal anders deuten. Deswegen steht auch niemals Glaube gegen Wissen oder so etwas, sondern immer Glaube gegen Glaube. Gläubige und Nichtgläubige haben es mit demselben zu tun, mit dieser Welt zwischen Geburt und Tod, mit Schmerz und Freude, mit Verrat und Treue, mit all dem, was das Leben ausmacht. Und jetzt kommt es aber an, als was lese ich das? Der eine liest die Welt als eine dialektisch sich hinaufschaukelnde Materie, Der andere liest es als ein Geschenk eines gütigen Vatergottes und. Eine ganz große Breite, die hier möglich ist. Das meine ich hier jetzt mit Glauben, im Sinn, so wie dann auch das, was von Glauben reden würde oder von philosophischem Glauben, nochmal Gesamtdeutung von Fakten. Ich deute also diese Tatsache, meine Herkunft, nicht als aus dem Würfelbecher gerollt, sondern als von irgendwoher mir gegeben. Und dann wird das vollzogen in der Annahme, und Annahme ist für mich der Grundvollzug von Dank. Ehe man ausdrücklich Dankeschön sagt, ist schon das Annehmen eine Grundform von Dank. Es gibt Leute, die lassen sich nichts schenken. Die rächen sich gleich. Heißt auf Deutsch, sich revanchieren. Das ist so zu Weihnachten der große Schlagabtausch. Wie du mir, so ich dir. Fliegt das so aus den Schützengräben. Also, dass ich sagen muss, was heißt also jetzt wirklich, Entgegennahme meiner geht nur, wenn ich eine Interpretation habe, in der ich es mit Dank annehmen kann. Das scheinbar ist der Grundvollzug, wie man überhaupt human mit Vergangenheit umgehen kann. Und der einzige. Dann wird man sagen, na also, wo bleibt die andere Dimension? Ich schreibe noch etwas anderes dazu hin, nämlich Protest. Wir haben nämlich auch die bezeichnende Redensart im Deutschen, dafür kann ich mich ja bloß bedanken. Und das wollen wir nicht unterschlagen, die ganze Dimension. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, Jesus Christus hat am Kreuz nicht gesungen, was Gott tut, das ist wohlgetan. Also diese ganze Dimension der Anfrage und des Protestes erstmal dem Geber gegenüber, das gehört ja auch nochmal hinein. Nun, und das haben sich die Christen leider also verboten. Und zwar aus einem etwas edleren und einem weniger edlen Grund, wenn ich recht sehe. Der weniger edle Grund ist die Angst, das sei so wie bei irdischen Behörden, wo man dann gleich noch einen draufkriegt. Ich habe mich einmal beim Finanzamt beschwert über irgendeinen Punkt, da kriege ich sofort eine Nachfrage nach irgendeinem Posten von vor 2 Jahren. Also, dass man sofort guckt, was ist da also los oder so. Wenn ich mich da beschwere, ziehe ich ja doch den Kürzeren und halte ich lieber den Mund. Das ist so ein Gedanke, der drinsteckt bei den Leuten. Der edlere Grund ist der zu sagen, das ist die Emmaus-Geschichte. Da fragt man, was soll das? Und dieser hat gesagt, wieso versteht ihr denn nicht? Das muss ja alles so sein. Also haben die Christen sich versagt zu klagen. Und das finde ich schlimm. Denn wohin führt das sich das Klageverbieten? Da gibt es nur eine Lösung, man muss das Herz ein bisschen hart machen. Wenn man aber das Herz hart macht, ist es nicht mehr weich genug für das Leiden anderer. Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir uns die Klage nicht so verboten hätten, wären über die Jahrhunderte die Christen, glaube ich, auch mit den Juden anders umgegangen, als sie es sind. Und jetzt können wir von ihnen wenigstens lernen, die das immer festgehalten haben. Wir haben gestern von dem Psalm gesprochen zum Beispiel, aber es gibt ja Texte genug, dass man sagt, man kann sich mit Gott streiten und er will das auch, so wie Hiob das auch tut. Und das führt zu einer neuen und tieferen Nähe. Was verbindet denn Protest und Dank? 2 Punkte. Erstens die Zuständigkeit. Ich kann mich nur bei dem bedanken und nur bei dem beschweren, der zuständig ist. In diesem Licht finde ich es ganz verhängnisvoll, dass sich inzwischen unter christlichen Theologen die Idee ausbreitet, auf die Frage Gott und das Leid mit der Antwort zu kommen, Gott ist selber ohnmächtig. Das hat ja vor allen Dingen stark gemacht Hans Jonas, einen berühmten Aufsatz über Gottes Begriff nach Auschwitz, weil er auch einen ganzen Teil seiner Familie verloren hat in den Konzentrationslagern und sagt, ich kann nicht glauben, dass Gott das hätte verhindern können und nicht verhindert hat. Da ich an Gottes Liebe festhalten will, muss ich aufgeben, dass er mächtig ist. Darauf hat zum Beispiel so jemand wie Henriks in Aachen also argumentiert, er gesagt, allem Respekt, ja, aber wo bleibt die Hoffnung, wenn Gott ohnmächtig ist für die Opfer? Und das ist genau die Frage. Man kann nicht sagen, der Vater ist einfach ohnmächtig, wenn er die Kraft hat, den Sohn aus dem Tod zu erwecken, hat er auch die Kraft, ihn vor dem Tod zu bewahren. Da gibt es überhaupt nichts. Und was soll ich mit einem ohnmächtigen Gott, der genauso traurig da sitzt und hilflos wie ich selber vor dem Bösen? Das kann keine Lösung sein, sondern das ist eine Form der Antworten, auf die der Kollege Marquardt folgende Formel gefunden hat. Offenbar gibt es auf die Theodizee-Frage nur eine Antwort, nämlich den Atheismus ad majorem Dei gloriam. nach dem berühmten Satz, wo Nietzsche von jemand gesagt hat, er beneidet den um diese Antwort: Die einzige Entschuldigung Gottes ist die, dass es ihn nicht gibt. Ich kann also Gott absprechen, seine Allmacht, seine Allwissenheit, und dann geht's auf. Nur habe ich dann Gott abgeschafft. Und das sollte man auch ehrlich sagen und nicht sich irgendwelche Fantasien erlauben, weil man sich erst machistisches Allmachtsvorstellungen entwirft. Wir haben darüber geredet, wie das ist mit Allmacht und Freiheit, Sie erinnern sich, dass das überhaupt kein Weg sein kann, zu sagen, ohnmächtiger Gott. Wenn Gott ohnmächtig wäre, gäbe es keinen Protest gegen ihn. Da könnte man sich nur daneben setzen und mitheulen. Das ist das Erste, was Dank und Protest miteinander verbindet. Und das Zweite, ich kann nur bei dem protestieren, der mit sich reden lässt. Das war zum Beispiel so eine Diskussion zwischen Buber und dem Gandhi, nicht? Der gesagt hat, ihr müsst mal anfangen mit zivilem Ungehorsam und so. Und er sagte, das kann man in England mit den Engländern machen, aber doch nicht mit Hitler. Also wo kann ich überhaupt auf Protest setzen und diese beiden Dinge, die sich da verbinden, also Anerkennung der Macht und Zuständigkeit des anderen und Anerkennung, dass jemand dort gerecht ist, dass er diesem Argument zugänglich ist, dass mit ihm zu reden ist im Horizont der Wahrheit und des Guten. Das verbindet die beiden Dinge zusammen. Außerdem meine ich, sollte man auch das nicht vergessen, und dann schreibe ich hier noch in Confessio, dass man sich nämlich fragen kann, wie bin ich denn bisher mit dem umgegangen, was ich dort bekommen habe? Dass ich mich da also bloß beklage und beschwere, habe ich denn bis jetzt aus dem, was er mir gegeben hat, aus den Talenten, die er mir gegeben hat, in den Möglichkeiten, die er mir eingeräumt hat, was gemacht, oder wie steht das eigentlich? Nicht? Das ist überhaupt so ein Punkt, da haben wir schon berührt, dass man immer so vergisst, was man schon hat und übersieht was. So wie den Karl Barth, wie den mal ein Journalist gefragt hat, ja, wann kommt denn der nächste Band von Ihrer Dogmatik, wo er gesagt hat, wie viele von den bisherigen Bänden haben Sie denn schon gelesen? Da war er still. Nicht? Da muss man nämlich wirklich mal dahinter gucken, wie das eigentlich aussieht. In derselben Richtung hat ja auch Rainer Kunze mal was gesagt, wie die von ihm einfach einen neuen Gedichtband erwarteten, nicht? Dass er gesagt hat, ja, wie denn, was denn, wo denn, nicht? Also das würde da auch hineingehören. Aber gut, das Klammern, wichtig ist mir das andere, Herkunft, Glaube, Dank, mit Protest mit drin. Ich meine es nicht zu simpel daher, aber das ist die Grundbestimmung, und Dank ist die Grundbestimmung, meine ich, von Gebet und Verhältnis überhaupt mit der Welt umgehen, heißt dankbar. Davon haben wir schon gesprochen, dass Heidegger uns beigebracht hat, Denken und Danken gehören zusammen und Gedankenlosigkeit und Undankbarkeit ist dasselbe. Die Grundhaltung des Umgangs ist erstmal das Wundern darüber, dass überhaupt etwas ist und dass es so ist, wie es ist, und dass man dort die Dinge zur Kenntnis nimmt, statt sie einfach zu übergehen und nicht wahrzunehmen. Das, meine ich, ist die einzige Form, wie ich mit Vergangenheit human umgehen kann. Dann kommt natürlich als Nächstes jetzt die Zukunft. Was mache ich mit der Zukunft? Natürlich kann man jetzt sagen, und es gibt auch Formulierungen, die sagen so etwas, ich danke dir für meine Zukunft, für meinen morgigen Tag. Die Frage ist, geht das denn? Erlebe ich den morgigen Tag überhaupt? Also muss ich sagen, ich danke dir für den morgigen Tag, wenn ich ihn bekomme. Das reicht aber auch nicht, denn ich möchte ihn ja gern bekommen. Also muss ich sagen, ich danke dir für den morgigen Tag, wenn ich ihn bekomme, und ich würde ihn auch gern bekommen. So redet noch nicht mal ein Philosoph. Nicht? Sondern das heißt in vernünftiger Sprache, ich bitte dich um den morgigen Tag. Das heißt, muss ich jetzt erklären, hier schreibe ich natürlich Hoffnung hin und hier schreibe ich hin Bitte. Thomas von Aquin sagt, die Bitte ist die Oratio est interpretativa spe, die ist die Selbstaussprache der Hoffnung. Hoffen heißt, ich erwarte von jemand etwas. Das gehört schon deswegen hier hin, weil Hoffnung die Zukunftsgestalt von Dank ist. Wer wirklich eine Gabe mit Dank entgegengenommen hat, hat ja nicht bloß etwas entgegengenommen, sondern er hat ja, wie wir gesagt haben, die Gegenwart des Gebers angenommen. Das heißt, er hat die Selbstzusage des Gebers anerkannt. Und von dort her gehört das hinein. Und da ist zu erinnern an einen Text, wo Jesaja eine Rolle spielt. Wir kennen das alle aus der Vorweihnachtszeit, wo Jerusalem in schwerer Not liegt, der Feind liegt vor den Mauern und der Prophet kommt zum König Ahas und sagt, wünsch dir vom Herrn ein Zeichen. Und der König sagt, also der Karren ist so ein Dreck, ich will ja Gott überhaupt nicht lästig fallen. Und dann wird der Prophet zornig und sagt, was fällt dir ein, du fällst meinem Gott lästig. Das heißt, man wird Gott lästig, wenn man nichts von ihm erwartet. Und das ist ja auch richtig. Was wäre das zum Beispiel für einen Freund, der sagt, ich finde dich ganz nett und mag dich, aber erwarten tue ich nichts von dir. Das ist doch eine Ohrfeige. Nein, Gott sagt, ich habe gezeigt, dass auf mich Verlass ist und jetzt erwarte ich von dir, dass du mir vertraust. Das heißt, auf deine Hoffnung setzen. Dass das hingehört. Also die Zukunftsgestalt von Dank heißt hoffen, weil ich eben mir in dem, was ich bekommen habe, die Selbstzusage, die Zuwendung des anderen habe zusagen lassen und sie ihm glaube, glaube ich, dass ich mich jetzt darauf verlassen kann und Gott ist der, der von uns erwartet, dass wir etwas von ihm erwarten. Dass das dorthin gehört. Das andere wäre Undankbarkeit. Keine Hoffnung auf ihn zu setzen, ist undankbar gegenüber dem, was er gezeigt hat, sodass sich das ergibt. Hoffnung also heißt, dass ich von jemand anderem erwarte, was ich selber nicht kann. Manche Leute denken, das gilt bloß für irgendwelche ganz fantastischen großen Dinge. Nein, es gilt für alle unsere Wünsche und unsere Möglichkeiten, denn auch was wir tun und was wir auch tun sollen und tun können, können wir nicht, dass wir es nochmal können, sondern das wird uns ja gegeben, das haben wir schon beredet. Ich lebe und nicht ich werde gelebt, aber ich kann mir mein Leben keinen Augenblick garantieren. Das haben wir bedacht, als wir über die fortgesetzte Schöpfung geredet haben, die Creatio Continua, dass ich jeden Moment aus seinem Jahr lebe, wo das hineingehört. Dem entspricht also dieses Erwarten von ihm, wobei das Erwarten ja verschiedene Hoffnungsgrade hat. Zu Weihnachten kriegt man immer so viel Post, wo dann drin steht, die Hauptsache Gesundheit. Und ich sage, nein, Gesundheit ist nicht die Hauptsache. So wurde man gedacht, lieber krank und die Ehe in Ordnung als gesund. Und wir müssen auseinandergehen, das fände ich viel schlimmer. Das sind natürlich wieder blöde Philosophenalternativen. Nicht? Aber warum soll man sich das nicht mal sagen? Nicht? Das sind doch zwei verschiedene Dinge. Also es muss eine Hierarchie der Wünsche und der Erwartungen geben. Ne? Wo das irgendwie mit drinnen steckt oder sichtbar wird. Anstatt dass man einfach so, dass so gedankenlos daherredet, nur die Hauptsache, nicht? Ist es wirklich die Hauptsache? Dass man da mal schaut, und das steckt da auch mit drin. Der Spötter Lichtenberg, der notiert einmal in seinem Tagebuch, tu nichts, wozu du nicht den Segen des Himmels erbitten kannst. Das heißt also, auch da ist nochmal das Bittgebet eine gute Hilfe überhaupt fürs Leben, eine Handlungsregel. Kann ich wirklich hingehen und in Legenden gibt es ja so, aber in Wirklichkeit jetzt Gott darum bitten, dass der Bankeinbruch klappt? Klingt ein bisschen merkwürdig, nicht? Die Mutter Gottes ist dann eher die Adresse für viele Leute, nicht? Weil die, so ist das mit den Müttern, nicht? Die hilft dann vielleicht trotzdem noch. Aber an sich sollte das nicht sein, nicht? Natürlich nicht, nicht? Aber da gibt es ja so diese Legenden von dem Dieb, den dann die Mutter Gottes hält, weil er vorher mal so schön vor ihrem Bild gespielt hat. Nicht? So, aber im Prinzip, Spaß beiseite, klar geht das nicht, nicht. Sondern dass ich von dort her die Frage, ob ich da bitten kann für guten Erfolg, schon auch ein Maßstab für mein Handeln sein kann. Natürlich. Natürlich kann ich auch einfach sagen, sieh du, wie du es machst. Aber da gilt jetzt, dass Gott will, dass wir ihm die Wünsche melden. Da komme ich wieder auf unseren großen theologischen Lehrer, den Thomas von Aquin, zurück. Der hat gesagt, Gott gebietet uns das Bittgebet. Warum? Weil er uns die Würde der Mitursächlichkeit geben will. Also Gott sagt, er will verschiedene Dinge nicht tun, wenn er nicht drum gebeten wird. Denken Sie, auch Jesus fragte den Bartimäus da unten in Jericho, nicht? Was willst du, dass ich dir tun soll? Der soll sich das mal überlegen, denn jetzt ist Schluss mit Betteln, jetzt muss er arbeiten. Nicht? Also was willst du, dass ich tun soll? Dass er sagt, es gibt Dinge, die Gott nur tut, wenn er darum gebeten worden ist, weil er sie von uns mit abhängig machen will. Und da kann man jetzt gut rabbinisch denken, vom Größeren zum Kleinen. Wenn Gott schon unser Dasein abhängig macht von anderen Menschen, Denn keiner von uns ist ja von Gott privat geknetet worden wie der Adam. Nicht? Das nehmen ihm ja viele übel. Aber nein, genau so ist es. Ich werde gezeugt und geboren. Wenn ich sogar mein Leben anderen Menschen verdanke, dann ist doch wohl zu glauben, dass ich auch den guten Wünschen und der Fürbitte anderer Menschen was verdanke. Das ist der Schluss vom Größeren zum Kleineren. Das ist völlig klar, dass das mit hineingehört. Natürlich gibt es bei Jesus die Texte, wo er sagt, wir sollen nicht viele Worte machen, der Vater weiß alles. Aber Sie haben bei ihm ja auch die Texte, wo er in einer Weise für das Bittgebet eintritt, wo ich mich nicht trauen würde, weil ich dachte, ich kriege dann vielleicht Ärger mit dem Lehramt. Nicht? Der geht ja hin und vergleicht also Gott mit einem ungerechten Richter, der nur deswegen nachgibt, weil er sagt, hinterher springt mir das Weib ins Gesicht, also dann lasse ich es lieber und werde mal gerecht oder so. Nicht? Das traut er sich. Na, er ist eben der Sohn, nicht? Also wo das da hineingehört und sich ergibt. Also in dieser ganzen Entschiedenheit bitten, ja, dass das dorthin gehört. Weil wir nochmal diese Würde der Miturseligkeit haben. Wir gestalten die Welt mit. So wie der Adam den Tieren die Namen gibt und erst dann ist man im Semitischen fertig, wenn man auch einen Namen hat. Ohne Namen ist man noch ärmer dran, als wir ohne Pass. Nicht? Das geht überhaupt nicht. Dieses Miteinander, so heißt es bei Meister Eckhart, von Gott und mir sind alle Dinge geschaffen. Also in diesem gemeinsamen Zusammenwirken geht. Insofern steckt das drin, aber zugleich ist es eine Hoffnung. Und Hoffnung sagt eben, ja, ich habe diesen Wunsch und diese Hoffnung, ich trage sie dir vor, aber natürlich im Gedanken, wenn du meinst, es sei richtig oder nicht anders. Sodass also Bittgebet, wenn man nicht erhört wird, man nicht sagen soll, ich bin nicht gehört worden, sondern ich bin nicht erhört worden. Und wenn ich nicht erhört wurde, wird von meinem Glauben eigentlich verlangt, dass ich dann glaube, dass die Liebe Nein sagt. Und wir können uns ja mal einen Moment fragen, wo wir wären, wenn bisher alle unsere Wünsche in Erfüllung gegangen wären. Das kommt ja im Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes vor, von diesem jungen Ehepaar, und die kriegen drei Wünsche frei und dann muss er den dritten Wunsch benutzen, um die Wurst von der Oberlippe seiner Frau wieder wegzukriegen. Nicht? Weil es nicht so einfach ist, wie man mit seinen Möglichkeiten umgehen kann. Soll man sich wirklich darauf vertrotzen und sagen, man selber weiß es am besten? Oder soll man nicht wirklich im Vertrauen seine Wünsche und Bitten formulieren und dann sehen, was er daraus macht? Und da hat es auch keinen Sinn, aus seinem Herzen eine Mördergrube zu machen. Ich habe das meinen Studenten so gesagt, wenn da morgen Examen ist, es geht nicht bloß in die Kapelle und betet fürs Reich Gottes, ihr habt sowieso anderes im Kopf, dann sagt es doch verdammt nochmal, er guckt euch ja sowieso ins Herz. Nicht? Also könnt ihr das auch sagen, dass die Dimension dazu kommt, der wird es schon aussuchen. Statt lernen geht es sowieso nicht. Das Beten, nicht? So lernen muss man auch noch. Nicht? Also, aber trotzdem, dass das mit drinnen steckt, nicht? Hineingehört. Also, dann sagen die Leute, nein, eigentlich muss man gar nicht beten, am besten man stimmt sich in den Weltlauf ein, es wird schon richtig gehen. Und da möchte ich zwei Punkte nennen, wo das nicht stimmt. Das eine ist das entscheidende Gebet, die Bitte um Vergebung der Schuld. Der Schuldige ist der Letzte, der sagen wird, na wunderbar, im Weltlauf. Wir haben es schon berührt, dass das Felix Kulpa nicht heißen kann. Wie schön, dass ich meinen Namen verleugnet habe, damit geht jetzt die Leidensgeschichte los. Also, ist doch blasphemisch, sowas auch nur zu denken. Sondern dass hier gebeten wird um diese Verwandlung, die Verwandlung meines Herzens, die Verwandlung der Folgen meines Tuns oder Unterlassens. Und dass das alles keine Hoffnung wäre, wenn ich nicht auf jemanden hier setzen könnte, wo ich das erwarten kann, was bleibt dem Menschen dann übrig als äußerste Möglichkeit? Die tragische Lösung. Denken Sie am Schluss von den Räubern, dem Manne kann geholfen werden. Ich kann also dann der Franz noch diesen armen Mann suchen, damit er das Kopfgeld bekommt. Das heißt, ich sterbe, um meine Würde wieder zu gewinnen. Das ist eine ungeheure Leistung. Deswegen geht man auch erhobenen Hauptes aus einer Tragödie heraus, weil man diesem Sieg des Menschen über seinen puren Überlebenswillen beigewohnt hat. Aber was wir ja eigentlich wollen, ist nicht entweder Zukunft ohne Würde oder Würde ohne Zukunft, sondern was wir eigentlich ersehnen, ist Zukunft mit Würde. Und das heißt Vergebung. Und das wird erbeten in der Bitte um Vergebung der Schuld. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Bitte ist die Bitte für unsere Toten. Wenn ich zu tun habe mit atheistischen Humanisten, dann spreche ich sie darauf an und sage, wie steht es denn eigentlich mit ihrer Solidarität mit den Toten, mit ihrer vielgerühmten Humanität? Der Philosoph, der das bedacht hat im letzten Jahrhundert, war der Philosoph der Treue, Gabriel Marcel. Das war sein Thema. Der hat in seiner frühen Kindheit die Mutter verloren und das war so die Wunde seines Lebens. Dann war er im Ersten Weltkrieg, hat er beim Roten Kreuz gearbeitet in der Suche nach Vermissten und dergleichen. Also sein Thema war die Solidarität zu den Toten, auch in seinen Theaterstücken. Und er sagt, da gibt es den normalen Vorgang der Leute, ist der, dass sie sagen, wir gehen in die Zukunft und irgendwo fällt der Mensch eben um und ist tot und ich selber gehe weiter und kann dann die Fackel weitertragen oder die Fahne oder wie es so moderne Theologen gibt, die sagen, die Sache Jesu geht weiter oder so. Das kann ich weiter fortsetzen. Der ist da hingefallen und wir feiern dann zwischendurch mal das Gedächtnis, aber die Sache geht weiter. Sagt er, wo ist denn da Kommunikation und Mitsein? Und dann gibt es eine zweite Lösung. Die hat er in dem Theaterstück, ich glaube, die Grüne Kapelle behandelt. Da lässt jemand, nachdem der Partner gestorben ist, die Wohnung völlig unverändert. Sagt, das Gedeck liegt dort da und dunkel als das Zimmer und ich will auch selber nicht mehr leben und nicht da sein, um in dieser Form dem anderen nichts vorauszuhaben. Und dann ist es so, dass sich das ja der Tote nicht wünscht. Da haben wir im Grimmschen Märchen auch dieses Märchen, wo dann das Kind kommt mit seinem nassen Totenhemd und sagt zur Mutter, also jetzt, das Hemd ist völlig nass, ich habe keine Ruhe, du kriegst den Krug, den darfst du noch voll heulen, aber dann bitte Schluss, damit ich meine Ruhe habe. Also dieses Bewusstsein, dass das nicht die Absicht der Toten ist, wo wir, Christen, ja wissen Sie, sind jetzt in der Liebe Gottes, dass wir uns in dieser Weise hier kaputt machen. Trauerarbeit ist Trauerarbeit und die muss durchgestanden werden und das hat ja auch noch seinen Ort. Davon haben wir schon ein bisschen auch zwischendurch gesprochen. Aber das muss eben genau auch in dieser Demut unserer Endlichkeit an einen Punkt kommen, wo man selber wieder lebt und weiterlebt und wo das genau hineingehört. Also, dann sagt er, die einzige Lösung ist die, dass ich dem Toten genauso Zukunft zusagen kann wie mir, nämlich die Zukunft bei Gott. Das ist die einzige Form, wie wir eine wirkliche Gemeinsamkeit und Solidarität mit unseren Toten haben. Und es war Pater Rahner ganz wichtig, das hat er oft wiederholt, dass das Verhältnis zu den Heiligen daran hängt, dass wir ein Verhältnis zu unseren persönlichen Toten haben und das Verhältnis zu unseren Toten an dem Verhältnis zu den Heiligen hängt. Dass wir eben glauben, dass der Vater, die Mutter, der Partner, dass die leben und dass wir mit ihnen auch, wenn wir ernst machen müssen, aus dem Tod zwischendurch war Gabriel Marcel schon bedroht, von der Form so auszuweichen in spiritistische Geschichten oder so etwas. Das hat er dann aber nach kurzen Jahren eingesehen, dass das kein Weg sein kann, sondern dass ich den Tod ganz ernst nehmen muss. Es ist jetzt dieses Eingetretensein in das Schweigen Gottes, das aber das Schweigen seiner Nähe und sein Dasein bei uns ist. Und dass man dann den Leuten sagen kann, dass man jetzt vom mehr gemocht, noch besser gemocht und richtiger geliebt wird als vorher, indem das andere ertragen wird und mit fortgeht. Umgekehrt haben wir zugleich für die Toten zu beten und ihnen zu helfen. Und das kann nicht bloß sagen, wir versuchen das besser zu machen als sie, sondern wirklich im Sinn dieses Mitgebets einzutreten für sie. Davon ist schon die Rede im Alten Testament bei den Makkabäern. Da sind wir dann wieder bei der Bitte überhaupt, dass das mit hineintritt, dass es hier Stellvertretung gibt, Gemeinsamkeit gibt. Man kann zwar nicht sich helfen, aber dem anderen. Das gilt ja überhaupt in vielen Dingen. Das ist ja nochmal die Infamie, auch bei diesem Gebet, er soll sich doch gefährlich selber helfen, nachdem er anderen geholfen hat. Man kann sich nicht helfen. Man kann anderen helfen und sich helfen lassen. Die Bilder dafür kennen Sie alle mit diesen langen Löffeln, mit denen man nur den anderen füttern kann und nicht sich da und dass sie das in der Hölle halt nicht wollen und so all diese Geschichten. Nicht? Man kann eben verschiedene Dinge nur empfangen oder geben, aber nicht mit sich selber ausmachen. Nicht bloß sich nicht kitzeln, sondern es gilt eben für noch viel wichtigere Dinge auch, wo das nicht besteht. Also diese beiden Dinge, bitte um die Vergebung der Schuld und Bitte um unsere Toten zeigen, dass hier um ein echtes Bitten geht. Und wenn man dann sagt, ja, dann ändert er den Weltlauf, sage ich, genau das gehört hin und deswegen gibt es Bücher über das Gebet, die heißen Ernstfall des Glaubens. Glauben wir, dass wir die Welt ändern können? Wenn ich das jetzt metaphysisch durchdenke, muss ich das natürlich richtig ausdrücken, muss sagen, Gott weiß das schon von Ewigkeit her und er hat es immer einberechnet, das ist kein Problem, das unterzubringen. Aber dass wir dabei mit beschäftigt sind, das ist genau auch noch ein ganz wesentlicher Moment unseres Glaubens. Nehmen wir das ernst oder nicht Oder machen wir uns einen so verdünnten Glauben zurecht, dass es genauso gut ohne den Glauben ginge? Deswegen ist Bitte die Mitte alles Betens. Und deswegen ist in vielen Sprachen Bitten und Beten dasselbe Wort, dass das miteinander zusammengehört. Wenn das klar ist, dann kann ich jetzt auch vom Dritten reden und da wissen Sie schon, was da hinkommt. Hier schreibe ich Gegenwart, hier schreibe ich Liebe und hier schreibe ich Lobpreis. Das ist das Schwierigste. Warum ist das das Schwierigste? Es gibt manchmal Leute in Dissertationen, die schreiben dann und meinen damit ihrem Doktorvater eine Freude machen zu können, schreiben rein, wie Professor sowieso unübertrefflich gezeigt hat. Wo ich sage, was fällt dem ein, meine Unvertrefflichkeit beurteilen zu können? Man kann doch nicht von unten nach oben loben. Und dann meint er, hätte mir was Gutes getan. So nicht. Nee? Also, das kann ja gar nicht gehen. Und nehmen wir es so anders. Sie sind am Ertrinken. Jemand zieht Sie aus dem Wasser, Sie klopfen ihm auf die Schulter und sagen, brav gemacht, Note 1. Da sehen Sie sofort, das kann doch nicht stimmen. Das heißt, mit dem Lobgebet ist gar nicht so einfach. Denn manche Leute sagen, nein, nein, danken will ich nicht, bitten will ich nicht, ich lobe nur. Ja, hat er denn überhaupt das Recht dazu? Wie kann das überhaupt gehen? Nun habe ich dazu ja schon Lobpreis hingeschrieben. Wenn ich mir wirklich gegeben werde im Sinn des Danks, wenn ich wirklich bitten darf und die Bitte geht in Erfüllung, dann werde ich mir gegeben, damit ich mich geben kann. Denn dafür kriegt man überhaupt, was man kriegt. Ich habe das meinen Kindern auch klar gemacht, dass sie Taschengeld kriegen, damit sie mir was zu Weihnachten schenken können. Also, was wir haben etwas, damit wir es geben können. Natürlich nicht mir, sondern der Mutti, nicht? So löst man das Problem dann. Nicht? Also, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und die Gegenseite heißt natürlich, wir haben nicht, was wir nicht haben, damit wir es empfangen können. Bitte auch hier nicht von der Ganzheit bloß, von der wir geredet haben. Sagt, mir fehlt was, hoffentlich stopft es einer aus. Nein, wir sind einander nicht bloß Lückenbüßer, sondern wir haben bestimmte Dinge nicht, damit wir sie geschenkt bekommen. Besser, habe ich mal den Studenten gesagt, besser die falsche Schallplatte geschenkt kriegen von der Richtigen, als die Richtige selbst gekauft. Noch besser ist, die kennt einen so, dass er einem die Richtige schenkt. Aber besser die falsche geschenkt, als die Richtige gekauft. Und nicht wegen des Geldes. Also diese Dimension, die damit hineingehört, dass wir wesentlich entscheidende Dinge geschenkt bekommen wollen und nicht selber besorgen. Wer die selber besorgen will, da sind schon Verletzungen im Spiel oder so, dass Leute meinen, sie müssten sich aufmandeln, außer in der Pubertät, aber aus der kommen manche halt leider nicht raus. In der Pubertät gehört es hin, dass man sich nicht schenken lässt. Deswegen läuft man auch möglichst unliebenswürdig herum, damit man dem anderen ja keinen Anlass gibt, einen zu mögen. Also das sind genau Dinge, die da erstmal ihre Zeit haben, aus denen man aber irgendwann rauswachsen muss. Und erwachsen werden heißt wieder Kind sein können. Entgegennehmen, dass das dort geben ist. Also wir haben, was wir kriegen, um es zu geben. Und wir haben nicht, was wir haben, um uns was schenken zu lassen. Und das gehört genau hin, Gegenwart, jetzt. Jetzt im Ineinanderblick der Liebe, das Hingerissensein vom Zauber des anderen, einfach sagen, wie toll, dass es dich gibt, ich bin ganz weg. Das ist das, was eigentlich hier hingehört und das ist die Spitze von Umgang mit Gegenwart. Wie sieht denn Zukunft aus, um nochmal zurückzugehen, wenn ich das nicht mit Bitte machen will? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste heißt, es ist alles immer schon gelaufen. In Karl May hieß das Kismet. Man kann machen, was man will, ist immer schon getan. Das haben wir als Legende und Erzählungen auch in den monotheistischen Religionen. Da ist zum Beispiel der Rabbi mit seinen Lieblingsschülern, da steht da der Engel des Todes und dann schickt er den Lieblingsjünger schnell noch ins Ausland und dann kommt der Engel des Todes zu ihm und sagt, jetzt kapiere ich, denn der Heilige, gelobt sei er, hat mich heute Abend ins Ausland geschickt, um da deinen Schüler abzuholen und ich wundere mich sehr, dass er hier bei dir steht. Und dieselbe Geschichte gibt es mit dem Kalifen, mit seinem Lieblingsgärtner, mit der Rose. Den schickt dann auch an den Rand des Landes und der Engel, der da geschickt ist vom Allah, der holt den dann am Rande ab. Also es gibt diese Vorstellung, es hat sowieso keinen Sinn, es ist alles festgelegt. Wir leben immer nur in der Vergangenheit, würde das heißen. Das ist die Gefahr des religiösen Bewusstseins. Und dann gibt es das fromme Bewusstsein, das sagt, nein, nicht das fromme, das ist ja die Gefahr des frommen. Es gibt das moderne Bewusstsein, das sagt, ich plane, ich mache. Und da ist das Problem, wer plant, plant nach den heutigen Vorstellungen, dem heutigen Bewusstsein, den heutigen Ressourcen. Dass wir uns recht verstehen, wir müssen alle planen, völlig klar. Nur die Frage ist, welchen Rang und welchen Platz räume ich denen ein? Wenn ich das an die erste Stelle stelle, dann muss ich damit umgehen, dass der größere Teil der Zukunft darin bestehen wird, die ungewussten Nebenwirkungen dieses Plans zu beseitigen. Deswegen wandeln wir immer so von leerer Schwemme zu leerer Luch und Butterberge und Milchseen und was weiß ich, was es da alles gibt. Weil wenn ich in dieser Weise plane, muss ich immer von heute planen. Auch meine Vorausschau geschieht von heute her und ich kann nicht die Prioritäten von morgen im Kopf haben. Deswegen hat man auch gesagt, wer mit dem Zeitgeist verheiratet ist, ist morgen Witwer. Also das kann ja nicht gehen, sondern ich muss immer gucken, wir müssen planen, ich sage nochmal, aber wenn das die einzige Weise wäre, mit Zukunft umzugehen, ist es doch wieder inhuman. Das ist die einzige Form mit Zukunft, die ich hier mit der Bitte entworfen habe und genau mit der Gegenwart. Was soll Gegenwart sein, wenn ich dieser Lobpreis? Dann bleibt dort nur übrig, das was der Oberbegriff Aggressivität wäre, nämlich Arbeit und Kampf. Also so wie zum Beispiel bei Brecht der Herr K. gedacht wird. Nicht? Der Herr K. sagt ja, wenn er jemanden liebt, dann macht er sich ein Bild und sieht zu, dass er dem ähnlich wird. Sagt der andere, wer? Das Bild ihm? Nein, sagt er, eher dem Bild. Das ist das Gegenteil von Lobpreis und Liebe. Das meine ich, wäre ein Menschenbild, wie ich behaupten kann, wie man in der Gegenwart leben kann. Und deswegen meine These zu sagen, human leben kann ich nur in diesem Geist des Gebetes. Gegenentwurf sehe ich als einzigen den der Aggressivität, Kampf und Arbeit. Das heißt Umgestaltung. Das hatten wir ja mal in den 68ern, da schenkten ja fortgeschrittene Eltern ihren Kindern eine Uhr immer mit Hammer gleich, damit die die Umwelt verändern konnten. Also statt sie bloß zu interpretieren. Und man das also gleich dazu nehmen muss, wie sieht das eigentlich aus? Das wäre, meine ich, ein mögliches Bild, wie man leben kann und was auch mit unserer Erfahrung zusammenstimmt, glaube ich, mit dem Geborenwerden, was ja auch erstmal nicht gleich eine Leistung ist. Bei Rilke ist das ja gleich eine Leistung, nicht? Führt er in der Elegie durch extra, in der dritten, dass der Held sich schon auswählt im Mutterschoß und die anderen beiseite drängt oder so. Also gut, dann kann er es noch fürs Geborenwerden sagen, aber nicht für die Sorge danach, dann wird dem Helden auch der Po geputzt. Anders geht es gar nicht. Und wenn er dann nicht entsprechend die Zuwendung erfährt, dann wird er niemals zum Leben kommen, sondern wird immer an Hospitalismus zugrunde gehen. Selbstherstellung geht nicht, sondern man verdankt sich. Und wer sein Verdanktsein reflektiert, der hat zu danken. Und dann schließt sich das in der Form zusammen, das meine ich, wäre ein Menschenbild und eine Weise mit Endlichkeit, mit Zeit umzugehen, wo das zugleich eine Form von Glück sein kann, wo man dankbar sein kann, was man leben kann. Und deswegen müsste man allein schon aus dem Grund beten. Natürlich ist das so typisch neuzeitlich gedacht. Klassischerweise sagt man einfach, wenn es Gott gibt, ist es meine Pflicht, ihm zu danken, ihn zu loben. So viel, da muss man gar nicht denken. Ich habe es aber jetzt hier bewusst entwickelt, neuzeitlich, aus diesem Bild des Menschen, der erstmal mit sich Probleme hat und mit seiner Endlichkeit. Und dann sieht es so aus. Unendlich fern und nahe bist du uns, geheimnisvoller Gott. In dir leben, bewegen wir uns und sind wir. Lass uns leben aus dem dankbaren Bewusstsein, dass du uns mit allem beschenkst, dass du alles zum Guten, ja Besseren führst, dass du dich nach göttlichem Übermaß uns mit dir selber beschenkst. Deine Liebe und Gnade allein lassen uns zur Fülle des Lebens in dir kommen. Lass uns dich suchen und finden in allem durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.